Wie gesagt, wir finden uns am Ende der Bergpredigt. Ihr könnt das gerne nachhören, nachschauen. Auch auf YouTube haben wir mittlerweile ja auch so einen Kanal laufen und sonst auch Podcasts und so weiter. Ich denke, es sind einfach wichtige, wichtige Impulse. Und wir werden heute ein klein bisschen nochmal zusammenfassen. Und wenn ihr an das Ende der Bergpredigt mal schaut und wir gucken uns gerade mal den allerletzten Vers aus dieser Predigt an, das findet ihr in Matthäus Kapitel 7, Vers 28, da heißt es, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ich finde das so eine starke Aussage. Soll eigentlich so der Maßstab sein eines jeden, der irgendwie so sich am Weg befindet, um Dinge weiterzugeben. Der Wunsch ist auch echt mein Wunsch. Und das ist eigentlich der Unterschied zu einer ausgeklügelten Predigtauslegung mit allen Mitteln der Kunst und einer Auslegung, die vielleicht top ist, mit wirklich alles berücksichtigt hat, aber ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und das war aber Jesus ja auch der Fall in der Zeit Jesu. Da gab es viele Schriftgelehrten, die kannten sich super gut aus, die kannten die Sprachen, die kannten die Kultur und alles. Und trotzdem waren es einfach nur Schriftgelehrte. Und Jesus kommt in dieser Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und genau das ist das, was die Predigt letztendlich ausgemacht hat. Und das soll auch unser Wunsch sein. Das ist auch mein Wunsch, dass wenn wir Bibel lesen und Auslegung hören, oder wenn du deine Zeit hast mit Gott, wenn du betest, dass genau das passiert, dass du echt wie diese Menschen hier begeistert bist, erstaunt bist über das, was Jesus dir zu sagen hat. Und natürlich auch in erster Linie erstaunt bist über Jesus. Gut, Jesus fasst hier ganz am Schluss die Predigt zusammen in einer Illustration. Und das schauen wir uns jetzt hier an. Wir lesen den Text hier, Matthäus Kapitel 7, Abvers 24. Da heißt es, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht ein, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jetzt kommt im Grunde genommen gerade das Gegenteil. Und wenn ihr nur mal von der Grafik das anschaut, finde ich das den Parallelismus so interessant. Ja? Seht ihr das? Da verändert sich eigentlich gar nicht viel. Da heißt es dann im Vers 26, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann oder Menschen verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel nieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war sehr groß. Ganz einfache Illustration, fasst alles zusammen. Ich habe euch mal so ein Haus aus Sand mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Wenn ein Haus auf Sand gebaut ist. Und genauso umgekehrt, dieses Haus ist auf Sand gebaut und hat kein festes Fundament. Und ein Haus, was tief gegründet ist, von dem redet Jesus auch in der Parallele von Lukas. Ein Haus, was tief ein Fundament hat, wo Beton drin ist, was auf Felsen gegründet ist. Ich rede dann ein bisschen aus Erfahrung, weil mein Vater hatte neben seinem Beruf ein Hobby. Und zwar Häuser bauen. Der hat echt nebenher so um die 20 Häuser gebaut. Ich werde da gleich noch mal kurz was zu sagen. Und das waren Verwandte, das waren Freunde, das waren Leute in Not. Und sein Markenzeichen war massive Bauweise. Das ist immer massiv. Ja. Bei uns stapelte sich immer der Beton vor, also die Zementsäcke vor dem Haus. Bei uns wurde alles auch gemessen in Zementsäcken. Ja. Also mein Vater konnte es gar nicht erwarten, bis ich fit genug war, einen Zementsack zu tragen. Naja, auf jeden Fall, das war immer Bauen für die Ewigkeit, hat man ihm immer nachgesagt. Ja. Hängt natürlich auch in unseren Breitengraden davon ab, das kennen wir hier auch, schaffe, schaffe, Häusle baue, wir bauen für die Ewigkeit. Das hängt mit der Witterung zusammen, zum Beispiel. Also es gibt ja andere Länder oder andere Kontinente, wo man nicht so ganz massiv baut, wo es dann Tornado gibt und dann fegt dir dann gerade die ganze Holzhütte weg. Und tatsächlich brauchst du sowas natürlich nicht. Vielleicht machst du Urlaub irgendwo am Strand in Südfrankreich oder so Und es ist das wunderschönste Wetter, es ist mild, es ist wenig Wind. Und da reicht ja auch ein Zelt. Uns fegt nichts weg, solange es keinen Sturm gibt. Aber das Leben ist leider nicht immer so. Das wissen wir. Und wie gesagt, hier wird das verglichen. Jesus vergleicht das Leben mit Wetter und dementsprechenden Fundament. Und das Wetter, was Jesus hier nennt, da geht es um die Umstände und Prüfungen. Und bei dem Fundament und dem Haus, da geht es um unser Leben. Und es geht alles in allem einfach um eine komplette Zusammenfassung von der gesamten Bergpredigt. Grundsätzlich, wenn wir hier das Wetter sehen, grundsätzlich spricht dieses Wetter oder der Sturm, wenn man da mal nachschaut von der Sprache her, und auch sind sich viele Ausleger einig, dass dieses Wetter, dieser Sturm eigentlich spricht vom Endgericht, das heißt von dem Leben nach dem Tod. Das heißt, jeder Mensch wird mal vor Gott stehen und dann wird geprüft, ob das, worauf ich aufgebaut habe, ob das Bestand hat und was ich aufgebaut habe und worauf ich aufgebaut habe. Dazu muss ich euch einfach kurz 1. Korinther 3, Vers 11 lesen, weil das ist die eigentliche Auslegung dazu, wo es heißt, einen anderen Grund oder Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund, was auch immer, baut, ja, also ein Haus, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Also da geht es auch um das, was danach kommt. Ich gehe gleich nochmal kurz darauf ein. Da geht es nämlich um das eigentliche Fundament, welches Fundament nämlich Bestand hat und was darauf gebaut ist. Aber es geht auch bei diesem Wetter um die Wetterlage in unserem Leben. Und das haben wir uns nämlich angeschaut und dafür lohnt es sich tatsächlich einfach nochmal zurückzugehen und vielleicht im Podcast oder wo auch immer nochmal das ein oder andere danach zu hören. Die Bergpredigt ist richtig, richtig klasse, weil diese Bergpredigt, da beschreibt Jesus genau diese Wetterlagen, die wir haben. Ich habe euch einfach mal so ein bisschen eine Zusammenfassung mitgebracht von Themen, die so Wetterlagen beschreiben, ab Kapitel 5 angefangen. Da gab es zum einen die Herausforderung, Salz und Licht zu sein. So, und wenn du Salz und Licht bist, dann bist du anders. Und anders zu sein in unserer Gesellschaft ist immer schwierig. Hat immer auch was mit Opposition zu tun. Oder wir haben über Gesetze gesprochen, Gesetz der Leistung, der Prägung, Gesetz des Lebensstils. Auch das hat immer etwas damit zu tun, dass es Opposition gibt, dass es nicht einfach ist, dass es Schmerzen gibt, mit denen wir zu tun haben. Das weiß jeder von euch zu Genüge. Dann haben wir im Kapitel 5 weitergesehen. Es ging um Zorn und Bitterkeit von innen, von außen. Dann haben wir die verschiedenen Versuchungen gesehen, die Jesus angesprochen hat. Ja, immer sehr gut zusammengefasst in den drei Begriffen Macht, Geld, Sex. Dann ging es um Unrecht, wo mir Unrecht getan wird. Dann um fehlende Anerkennung, um Religiosität und Heuchelei, um Sorgen oder wenn andere über uns richten oder wir auch in der Gefahr stehen, wiederum über andere zu richten. Und dann letzte Woche um Verführungen, um falsche Propheten, um falsche Wege. All das übertragen ist Sturm. Da ist ein Haufen Wind, ein Haufen Sturm da. Man müsste jetzt echt mal auch in sich gehen und sagen, wo ist der ein oder andere Punkt? Wo erlebst du das gerade? Und du erlebst das wie so ein Sturm, der rüttelt an deinem Haus, an deinem Fundament. Und wenn du dann Vers 27 nochmal anschaust, wo es heißt, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Kein Wunder, oder? Ist kein Wunder, wenn du vielleicht das selbst schon erlebt hast und du sagst, kommt mir bekannt vor, oder du redest mit Menschen, wo du den Eindruck hast, hey, da ist alles zusammengekracht. Und man sagt vielleicht, kein Wunder bei dieser Wetterlage. Oder ich muss nur an das Zeugnis letzte Woche denken. War die letzte Woche da, als die Hoffmanns hier waren, Stefan und Jackie? Die sind übrigens heute nicht da. Wir haben heute einen Motorradgottesdienst im Klemseck. Da spielt ein Worship-Team von uns. Ich habe eben ein Bild zugeschickt bekommen. Richtig klasse. Es läuft parallel jetzt. Und dieses Zeugnis zu hören, das ist beeindruckend. Nicht nur beeindruckend, weil es halt richtig super und weil es ja ein Stück weit auch ein Happy End gab, aber zu diesem Happy End kam es erst nach vielen, vielen Niederlagen. Weißt du, wo du an einen Punkt kommst und du kannst dich eigentlich nur noch in deiner Hütte verbarrikadieren, weil du einfach nicht mehr weiter willst und nicht mehr weiter kannst. Das ist heftig. Und da kann man verstehen, wenn mancher sagt, ich halte das nicht mehr aus oder das Haus wird weggespült. Und da greift jetzt die eigentliche Botschaft der Bergpredigt. Warum wir die Bergpredigt haben, nämlich es geht um den Prediger selbst, es geht um den Ausleger, es geht um den, der die Bergpredigt weitergegeben hat, nämlich Jesus. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern. Mit dieser Bergpredigt zeigt Jesus nämlich, auf das Fundament kommt es an. Ganz wichtiger Punkt, die Wetterlage ist bei Christen und Nichtchristen gleich. Es gibt Leute, es gibt Theologien, es gibt Richtungen, die sagen, wenn du Christ bist, dann hast du nur noch schönes Wetter. Welch ein Jubel, welch ein Freude, alle Tage Sonnenschein. Kennt ihr das Lied? Haben wir früher gesungen in der Sonntagsschule. Nein, es ist genauso. Manchmal sogar als Christ erlebst du mehr Stürme, wie jemand, der Jesus nicht hat. Und vielleicht erlebst du das gerade auch. Du erlebst gerade einen Sturm, weil du fromm bist, weil du Christ bist, weil du Jesus nachfolgst. Aber es kommt nämlich nicht auf das Wetter drauf an, es kommt auf das Fundament drauf an. Und das hat Jesus gelegt, ganz am Anfang, in den sogenannten Seligpreisungen. Da geht es um das Fundament. Da ist der erste Satz, den Jesus sagt, selig sind die Armen sind im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Was das bedeutet, ich bin mir bewusst, auf meinem Fundament kann ich kein Haus drauf bauen. Lass es Sand. Ich weiß, dass ich arm bin im Geist. Ich brauche einen anderen Geist. Ich brauche ein anderes Fundament. Ich brauche Jesus. Ja? Dieses Bewusstsein, ich brauche eine Lebenserneuerung. Oder am Anfang hieß es im Kapitel 5, Vers 8, selig sind, die reinen Herzen sind. Also das heißt, es braucht eine Kompletterneuerung. Dieses reine Herz habe ich nicht in mir selbst. Das ist das, was Jesus weitergibt. Ich bin gekommen, damit ihr ein Fundament bekommt, auf das ihr aufbauen könnt. Und dann kommen diese ganzen Themen, die Jesus da nennt. Ja? In Hebräer 10, 22 steht, deshalb wollen wir mit vollem Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten, pass auf, jetzt geht es hier um das Fundament. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und damit gereinigt von unserem schuldbeladenen, bösen Gewissen. Also da passiert was. Und wenn das passiert, dann passiert in dem Fundament was. Aber nicht in der Wetterlage. Aber das Wetter wird das Haus nicht umreißen. Das Wetter wird es nicht schaffen, dass dieses Haus in den Sand, in den Boden geht. Ich hatte damals ganz am Anfang, als wir über diese Seligpreisung gesprochen hatten wir dieses Beispiel von Sophie Scholl uns angeschaut. Und ich weiß nicht, wer von euch diesen Film kennt, den habe ich vor 2 Wochen lief der mal im Fernsehen, so ein preisgekrönter Film. Und was mich am meisten beeindruckt hat, dass man im Film tatsächlich im weitesten zumindest bei den Tatsachen geblieben ist. Denn nachts, sie lag da kurz, bevor sie dem Richter Roland Freisler vorgeführt wurde, lag sie im Bett und betete ihr Lieblingsgebet, beziehungsweise ein Gebet, es war einfach ein Satz, der immer wieder Mut gegeben hat. Sie sagte, das Zitat von Augustinus, unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet in dir. Und dann wurde so dieser Prozess gezeigt und da gibt es tatsächlich auch noch diese Berichte darüber, was da alles gesagt wird. Sie steht diesem dämonischen und tobenden Freisler gegenüber, der sie anschreit und verflucht. Mit völliger Ruhe, dass heute sogar behauptet wird, sie stand unter Drogeneinfluss. Weil Leute sagen, das kann ja gar nicht sein. Spiegelbericht. Nein, sie hatte eine Droge, aber die Droge des Heiligen Geistes, wenn ich das mal so sagen darf, sie stand auf dem Fundament Jesus. Ja, und das gab ihr Ruhe. Und so konnte sie zum Fallbeil gehen und konnte sich vorher noch entschuldigen bei ihrem Scharfrichter, dass sie Tränen in den Augen hatte. Nur mal so als Illustration. Und das betrifft auch unser Leben. Und das ist mein Wunsch, dass wir das mitnehmen aus dieser Predigtserie, das Fundament. Und ich möchte euch was vorlesen. Ich hatte eigentlich noch ein paar andere Sachen zu sagen. Und dann habe ich einen Text gelesen, der war so stark. Und als ich gesagt habe, das ist alles das Blabla, was ich da erzähle, ich lese euch einfach mal diesen Text vor aus Römer 8. Und da lehnt euch jetzt einfach mal zurück oder schaut euch diesen Text an. Wenn du an Jesus glaubst, was das bedeutet, was dieses Fundament ausmacht. Und zwar Römer 8, Kapitel 31. Und ich habe es einfach mal umformuliert aus dem uns auf dich bezogen. Der Text ist relativ lang, aber das ist auch gerade gut, dass es lang ist, weil das beinhaltet eigentlich alles. Ich lese euch das einfach mal vor. Nimm das jetzt mal für dich, wenn du Jesus kennst, wenn du auf ihn vertraust. Dann heißt es da, ab Vers 31, was sollen wir nun hinzu sagen? Wenn Gott für dich ist, wer gegen dich? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für dich hingegeben hat. Wie wird er dir mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen dich, Gottes Auserwähltem oder Gottes Auserwählter, Anklage erheben? Gott ist es, der dich rechtfertigt. Wer ist es, der dich verdammt? Christus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt wurde, der auch zu Rechten Gottes sitzt, der sich auch für dich verwendet. Wer wird dich scheiden von der Liebe Christi? Und dann wird aufgezählt: Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Also das sind die Stürme, ja. Aber in diesem allem bist du mehr als Überwinder durch den, der dich geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, ich bin mir sicher, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen noch irgendein Geschöpf dich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, deinem Herrn. Amen. Das ist Hammer. Das ist Hammer, was da steht. Das ist Wort Gottes. Und weißt du, was die halbe Miete ist? Glaub das, was da steht. Vertrau darauf. Das Wort Gottes, deshalb hat Gott uns das schriftlich gegeben. Dass wir das schriftlich haben. Hey, wenn du daran zweifelst, wenn du mit den Stürmen zurechtkommst und sagst, aber Jesus, ich glaube doch an dich, dann hol dir das raus, lern es vielleicht sogar auswendig. Bete das jeden Tag. Immer wieder. Leg das Jesus hin. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm nachfolgst, dann ist er dein Fundament, dann gilt das. Und dann heißt es mir nochmal in Vers 24, jeder nun, der diese Worte hört und sie tut, wird das erleben. Das ist Gott, das ist Gottes Wort. Glaub an Jesus, folg ihm nach. Deswegen ist es auch so wichtig, sein Wort zu lesen, zu beten, ihn zu suchen, ihm das immer wieder auch, ich sag's mal, vorzuhalten. Und natürlich auch Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen, sich das vielleicht von anderen auch nochmal sagen zu lassen, füreinander einzustehen. Das ist eigentlich die ganze Zusammenfassung von dem, was Jesus uns in der Bergpredigt weitergegeben hat. Und ich möchte euch im zweiten Teil aber noch eine Sache mit auf den Weg geben. Und zwar unter dem Überbegriff dein Fundament und deine Verantwortung. Das ist nämlich jetzt ein ganz wichtiger, vielleicht auch nur mal so ein Gedankensprung, den wir mitmachen sollten. Wenn du jetzt nochmal Vers 24 dir anschaust, da steht, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Hier steht, jeder Einzelne, jeder, hört und tut. Und baut sein Haus. Jeder. Also mit anderen Worten, du bist verantwortlich für dein Haus. Du bist verantwortlich für dich selbst. Es geht hier nicht In dieser Predigt, es geht nicht darum, du bist verantwortlich, du musst Verantwortung übernehmen für ein Team, in der Mitarbeit und hier und dort, sondern es geht ganz einfach hier erstmal nur um Selbstverantwortung. Das sagt Jesus. Jeder ist verantwortlich, sein Haus zu bauen auf das richtige Fundament. Und 1. Korinther und dann auch schauen, was er darauf aufbaut. Das ist mir so nochmal wichtig geworden. Und das ist tatsächlich ein Must-Have. Du musst Verantwortung tragen für dein Leben. Du trägst Verantwortung für dein Leben. Nicht dein Partner, nicht deine Eltern, nicht deine Kinder, nicht dein Arbeitgeber ist verantwortlich für dich. Und nicht dein Hauskreis und nicht deine Gemeinde und nicht dein Pastor. Jeder ist für sich verantwortlich. Ich bin verantwortlich für mein Haus. Und wenn es mir den Boden unter den Füßen wegzieht, dann kann ich nicht euch dafür verantwortlich machen, dann kann ich nicht meine Frau dafür verantwortlich machen und auch nicht Gott. Es gibt ein unbekanntes Zitat, das finde ich sehr gut. Das heißt, wenn du einen Verantwortlichen suchst, benutze einen Spiegel und kein Fernglas. Ja? Nochmal. Wenn du einen Verantwortlichen suchst, benutze einen Spiegel und kein Fernglas. Das Fatale ist folgendes. Wenn du andere für dein Schicksal verantwortlich machst, baust du nämlich nicht auf dein eigenes Fundament. Dann baust du auf das des anderen. Und wenn du auf das Fundament eines anderen aufbauen willst, dann hast du selbst keins. Dann hast du Sand. Und das wird nicht halten. Ich gebe euch mal so einfach so ein paar Statements, ein paar Indikatoren, wenn das der Fall ist. Zum Beispiel, du gibst anderen die Schuld für deine Situation. Ja, nehmen wir dieses Haus, was wir da eben hatten. Oder du machst andere dafür verantwortlich, dass es dir nicht gut geht. Oder du glaubst, dass du selbst nichts daran ändern kannst in deiner Situation. Oder du stellst dich selbst in die Ecke der Passivität. Und weißt du, was das für eine Lösung schafft? Gar keine. Gibt keine Lösung. Das Ende ist fatal. Dann bist du einfach nur Opfer, das selbst handlungsunfähig ist. Weißt, ich stehe bis zum Hals im Sumpf. Und der ist schuld. Ich hatte euch am Anfang so von der Hausbaugeschichte meines Vaters erzählt. Und das begann damit, der hatte eigentlich nie vor, so ein Hobby, so ein komisches Hobby zu haben. Es gibt wahrhaftig schönere Hobbys. Es begann damit, dass sie hatten geheiratet und nach einem Jahr kamen Zwillinge zur Welt. Und sie waren total arm, hingen bei der Schwiegermutter in der Drei-Zimmer-Wohnung. Und mein Vater sagt, das muss ich ändern. Und dann hatte er ein Grundstück gegenüber, das war total versumpft. Und dann hat er angefangen, hat sich erkundigt bei Leuten, wie macht man sowas mit 23 Jahren. Und hat angefangen mit der Schaufel, mit der Schubkarre und mit einer Hacke dieses Ding auszuheben. Hat jeden Abend, jeden Nachmittag, jeden Tag in diesem Schlammloch drin gestanden und hat es dann irgendwie geschafft, es zu entwässern. Es sah immer aus, meine Mutter hat immer gesagt, Schmiermännchen. Also Und er sagt, er beschrieb das so, da standen Leute an der Baugrube und die haben ihn ausgelacht. Die haben gesagt, du spinnst wohl, was hast denn du da eigentlich vor? Das gibt nie was. Aber er hatte dieses Ziel gehabt. Er sagte, ich möchte, dass hier ein Haus gebaut wird. Und er grub so tief, er hat das Ding trockengelegt und hat angefangen zu bauen. Stein auf Stein, ohne Geld. Immer das, was da gerade so da war, war eine Steinlage oben drauf gebaut. Und dann kam es so, dass Einzelne dann so beeindruckt waren, dass sie ihm geholfen haben und gesagt, wow, das ist ja der Hammer. Dieses Haus stand nach, keine Ahnung, 2, 3 Jahren oder so. Und das habe ich irgendwie mitbekommen. Dieses Ding immer, du schaffst das nicht. Er hat den meisten Leuten, denen er ein Haus gebaut hat, das waren Leute, die sagten, ich kann das nicht, ich weiß nicht weiter. Und er sagt, du schaffst das, wir bauen ein Haus. Und die haben gesagt, du spinnst, ich kann kein Haus bauen. Ich habe noch nie eine Schaufel in der Hand gehabt. Er hat gesagt, das schaffen wir, ich helfe dir dabei. Und so sind diese ganzen Häuser entstanden. Das war irgendwo auch ein Vorbild für mich, zu sagen, ich bin verantwortlich für mein Leben. Jeder von uns ist verantwortlich für sein Leben. Ich sage das deshalb, diese Illustration. Du fühlst dich vielleicht im Schlamm. Und mein Vater hat echt öfters gesagt, er war drauf und dran aufzugeben. Er wusste nicht, dass dieses Grundstück so nass war und dass er so tief graben musste, bis er zum Felsen kam und so weiter. Aber vielleicht fühlst du dich so. Du fühlst dich im Schlamm. Und vielleicht waren auch andere daran beteiligt, dass du im Schlamm stehst. Aber weißt du, was jetzt passiert? Jetzt kommt Jesus in dein Leben, an dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, Jesus, rette mich. Er kommt in dein Leben und jetzt kommt er und hebt deine Baustellengrube in der Illustration, dein Leben, deine Baustellengrube, dein Schlamm aus. Er gräbt bis auf den Grund, holt den ganzen Sand heraus, den ganzen Schlamm heraus. Weißt du, was er dann macht? Dann haut er so viel Zement da rein, in das Fundament, dass das tragbar wird. Und das ist nämlich jetzt der Punkt, wo wir nicht sagen können, okay, aber ich hatte eine schlechte Kindheit. Bei mir ist das ein Unterschied. Oder ich hatte ein entbehrungsreiches Leben. Bei mir ist das ein Unterschied. Sondern Jesus sagt, im 1. Korinther 3, Vers 11 haben wir es nachgelesen, einen anderen Grund, Fundament, kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jesus gibt jeden Einzelnen, egal wie katastrophal deine Vergangenheit ist, wie katastrophal und verschlammt dein Leben ist, Jesus gibt jedem Einzelnen dieses neue Fundament. Er hebt das aus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich fand das so stark eben, dieses Lied, was wir eben gesungen haben, wo es heißt, Moment, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub oder dem Schlamm der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Heilig, dein Haus ist heilig und aus Staub und Schmerz oder aus Schlamm und Schmerz errettest du mich. Und dieser Weg ist ewig. Ich weiß, ich werde leben, weil du lebst. Das ist eine Tatsache und das darf jeder singen. Wie gesagt, unabhängig, ob du eine gute oder eine schlechte Kindheit hast, unabhängig davon, ob du ein entbehrungsreiches oder ein erfülltes Leben hinter dir hast oder hast, egal wie viel Ungerechtigkeit du erlebt hast oder wie viel Glück, egal ob du immer ungerecht behandelt wirst und die anderen sind alle böse und du bist immer nur das Opfer. Und ja, auch egal, in welcher Zeit wir aufwachsen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Studie gelesen von der Uni in Wien, die so das Verhalten von den Leuten so, was ist das, Generation Y, so unter 40? Also so die meisten, oder? Da habe ich nur so vier kleine Pünktchen rausgenommen, was so die Sachen sind, warum es oft schwierig ist, selbst Verantwortung zu übernehmen im Leben. Da heißt es zum Beispiel, dass viele wohlbehütet und stark überwacht aufgewachsen sind. Folge wenig Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Oder manche sind aufgewachsen als Statussymbol, mit vielen Erwartungen, oft im Mittelpunkt stehen, für alles gelobt worden. Folge oft überfordert. Ganz wichtige Tipps für die Erziehung. Wie erziehen wir unsere Kinder? Erziehen wir sie zu selbstständigen Menschen oder sind wir Helikoptereltern? Ja? Oder massiver Wettbewerbsdruck. Und das fängt ja schon in den Social Medias an. Du hast Facebook-Account? Die meisten nicht. Aber wenn du es hast, dann guckst du, postest du was, der hat 2000 Likes und du hast nur 2. Und vielleicht noch einen negativen Kommentar unten drunter. Was macht das mit dir? Ich melde mich ab von Facebook. Bringt doch nichts. Oder es gibt so Leute, die provozieren das. Dann neu schrieb einer, hat gesagt, so, ich drohe jetzt an, ich werde Facebook verlassen, wenn ich hier keine Reaktion auf diesen Post bekomme. Ich will einfach sehen, wer sind meine Freunde. Ja, so kann man es auch machen. Folge ist einfach, dieser ganze Wettbewerb, so hoher Druck und persönliche Unsicherheit. Und das alles führt oft dazu, dass wir uns nicht trauen, dass wir Angst haben, Selbstverantwortung zu treffen in unserem Leben. Und Angst ist eine Gebundenheit. Jetzt sagt aber Johannes 8, Vers 36, wenn der Sohn Gottes euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ist es nur Blabla? Oder was wir eben gehört haben, wer kann uns scheiden von Christus? Oder wenn Jesus sagt, hier, ihr baut auf das Fundament auf und ihr werdet da bestehen und so weiter. Jesus hat die Grundlage in unser Leben reingelegt, dass wir auf dieses Fundament aufbauen können. Und es ist meine Verantwortung, wie ich darauf aufbaue. Jeder nun, Vers 24, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann, einer klugen Frau vergleichen, der oder die sein Haus auf den Felsen baut. Das ist einfach der Appell. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Und vielleicht ist es nur dieser eine Punkt zu sagen, aber der ist doch schuld, dass es mir so schlecht geht. Diese eine Message vielleicht nur weiter mitnehmen. Du bist verantwortlich. Gott hat dich verantwortlich gemacht für dein Leben. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Und wenn ich das oft sage, der ist schuld, die ist schuld, die Vergangenheit ist schuld, das ist schuld, ich komme da nicht raus. Vielleicht mal nur so vier kleine Dinge, wie wir aus diesem rauskommen. Zum einen, glaube ich, ist es einfach schon die Erkenntnis. Überprüf das mal. Machst du andere verantwortlich für dein Schicksal oder sagst du, ich nehme die Sache in die Hand? Da fängt es schon an. Diese Selbsterkenntnis, das ist schon der erste Weg sozusagen zum Erfolg. Und das aufnehmen, zu sagen, Moment mal, Jesus, da stehe ich ja mit dir. Du hast doch dieses Fundament in mein Leben reingegeben und ich möchte jetzt aufbauen, also eine Sache zwischen dir und Gott. Und dann beginnt nämlich das, dass du dich auf diese Verheißungen stellst. Das ist der Grund, warum wir auch teilweise diese Proklamationen singen in der Anbetung, dass ich das einfach sage, dass ich das einfach bekenne, dass ich das Wort Gottes beim Wort nehme. Ich darf das einfach sagen, das ist ja das Wunderbare. Mir fällt es auch oft schwer, das zu glauben. Ich sage dann auch oft Gott, aber Gott, das steht doch da, warum erlebe ich das nicht? Aber ich sage es ihm immer wieder. Verstehst du? Dass wir uns einfach auf diese Verheißungen stellen, dass ich so einen Vers nehme und halte daran fest und dass ich den, wenn ich den Eindruck habe, das Haus da rüttelt und da schüttelt und das Haus scheint zusammen zu krachen und dass ich sage, aber Jesus, du hast doch gesagt, du bist mein Fundament oder eben diese Stelle aus Römer 8. Ich halte das Gott vor, ich zeige ihm das und ich sage ihm, Gott, schau mal, das hast du mir doch gesagt und daran möchte ich festhalten. Und dann nimm seine Verheißung für dich in Anspruch. In Römer 8, Vers 15 steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Also, die Furcht, die uns oft hindert, Verantwortung zu übernehmen, die uns in unser Schneckenhaus zurückziehen lässt, zu sagen, Jesus sagt dir, sei stark und mutig. Wir haben gestern einen Leitergrundkurs gehabt und haben länger über Josua auch gesprochen. Josua hat er das gesagt bekommen, sei stark und mutig. Ein junger Kerl, der ein ganzes Volk anführen musste. Und das gibt Jesus dir auf den Weg. Er möchte dich von dieser Angst befreien. Aber glaube ihm, halt an ihm fest. Lass dich ausrüsten mit seinem Heiligen Geist. Ja? Selig sind die Armen sind im Geist. Ich muss das jeden Tag sagen. Ich muss sagen, Herr, ich schaffe das nicht. Ich kann diesen Laden nicht leiten. Ich kann das nicht mehr. Ich bin überfordert mit dem Gespräch oder mit der Predigt, was auch immer. Und dann darf ich zu Jesus kommen und sage, fülle mich mit deinem Geist. Es ist kein Geist der Knechtschaft, wieder zur Angst. Es ist oft die Angst, die uns hindert daran, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das macht uns zu Knechte, zu Geiseln. Nein, es ist ein Geist der Sohnschaft, den Gott uns gegeben hat. Ich bin Sohn Gottes. Ich habe euch das schon mal gesagt, dass ich seit dieser Bergpredigt hier, wo wir ans Vaterunser gekommen sind, ganz oft das Vaterunser bete. Ich habe eigentlich mein ganzes Gebetsleben so ausgerichtet auf dieses Vaterunser. Und das beginnt, unser Vater im Himmel. Du bist mein Vater. Und da gibt es so wunderbare Verse zu und das darfst du aussprechen. So, und jetzt fang an zu bauen. Jetzt fang an zu bauen, geh vorwärts. Auch wenn du sagst, ich weiß nicht, wo das enden wird. Wie gesagt, da war mehr mein Vater dieses Vorbild gewesen, zu sagen, dieser junge Kerl, er fängt einfach mal an. Beginne, leg los, lass es nicht die anderen machen, leg los. Gott hat dich berufen, vorwärts zu gehen. Du darfst das im Vertrauen auf Jesus. Du darfst in der Fülle seiner Kraft das tun. Und dann noch einen Punkt dazu. Wenn du alleine nicht weiterkommst, dann hol dir Hilfe. Dafür ist Gemeinde da. Wir sind Gemeinde. Gemeinde ist nicht dafür da, dass ich hier vorne stehe und rede und ihr hört zu und es sinkt mal ein bisschen, geht wieder auseinander. Sondern Gemeinde ist dafür da, dass wir einander tragen, einander stützen, dass du sagst, hey, vielleicht musst du sagen, mir ist das zu viel, ich traue mich nicht. Und dann lässt du einmal in dein Leben reingucken, meinetwegen hier von unserem Seelsorgeteam, von einem Leiter, was auch immer, von einem Bruder, Schwester. Und dann schaut ihr mal, dann grabt ihr mal. Interessanterweise, ich habe es vorhin schon zitiert, heißt es im Lukas Kapitel 6, Vers 48, er ist einem Menschen gleich, der sein Haus baute, grub und vertiefte den Grund auf den Felsen. Das heißt, manchmal muss ich tatsächlich graben. Manchmal muss ich schauen, woher kommt denn diese Angst, dass ich selbst keine Verantwortung übernehme? Woher kommt das denn, dass ich immer andere verantwortlich mache dafür? Und da liegt, wir leben ja nicht erst seit gestern, sondern da ist tatsächlich eine Vergangenheit. Und dabei geht es nicht darum, die anderen zu Schuldnern zu machen, sondern es geht darum zu schauen, woher kommt das? Wo ist da noch im wahrsten Sinne des Wortes Sand im Getriebe? Und wo kann Gott mir diesen Sand rausnehmen? Wo kann andere mir helfen und sagen, komm, jetzt nimm mal diesen Sand, ich helfe dir. Ich gehe mit dir in die Grube, wir schaufeln das raus und jetzt bitten wir ihn, dass der da richtig seinen Zement reinkippt. Dass da Heilung passiert. Also, bau dein Leben auf. Grabe, lass Heilung zu und baue. Und das ist letztendlich das, was uns dann befähigt und ausstattet. Und das ist mein Wunsch für uns, für heute. Das kann immer alles nur ein Impuls sein. Wie gesagt, jeder baut. Du baust, ich baue. Und lass es zu. Er macht das. Wir werden jetzt die nächsten Wochen uns Matthäus 3 und 4 anschauen, die Serie, das seht ihr ja auch in eurem Impuls. Da geht es um befähigt und ausgestattet sein. Das sehen wir, wie das bei Jesus angefangen hat, bei Johannes dem Täufer. Freimütig, standhaft, fokussiert, bevollmächtigt. Und da lass uns echt nochmal reinschauen und uns von Jesus inspirieren lassen. Ich möchte jetzt einfach für dich beten, für uns beten, dass wir die Verantwortung wahrnehmen können, in die Gott uns reingestellt hat. Lass uns aufstehen. Herr, und wir sind heute Morgen viele. Und das viele heißt nicht, dass, wenn viele da sind, kann es ja einer machen, dann reicht, sondern das viele heißt, dass jeder Einzelne für dich in deinen Augen wichtig ist. Und dass diese Botschaft, die du hier weitergegeben hast, dass die an Einzelne geht, an jeden Einzelnen. Du hast deine Jünger zusammengenommen, du hast sie angeschaut und du hast zu ihnen gesprochen. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du dran bist, ein Fundament in uns zu legen. Und ich möchte dich zuallererst bitten für diejenigen, die hier sind und sagen, weißt du was, ich habe eigentlich kein Fundament. Ich spüre manchmal den Boden unter den Füßen nicht. Ich bin irgendwo im freien Fall. Und da möchte ich dich einladen, jetzt heute Morgen. Darum ist Jesus gekommen. Und dazu braucht es erstmal die Einsicht, um das zu erkennen. Mensch, eigentlich bin ich arm im Geist. Eigentlich fehlt mir was. Und wenn du bisher versucht hast, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und hast versucht, allen Stürmen standzuhalten und dir geht's wie vorhin auf dem Bild gesehen, dieses Haus, was da eingesunken ist, dann lade ich dich ein. Lade Jesus in dein Leben ein und er macht das Unmögliche möglich. Er kommt in dein Leben, in deine Grube. Und er hebt diesen ganzen Dreck, diesen ganzen Schlamm daraus. Er befreit dich von Schuld, er befreit dich von Sünde. Er legt das Fundament, er gießt den Zement des neuen Lebens in dein Leben hinein. Und dieses Haus, was da aufgebaut wird, das wird Bestand haben. Und du kannst einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und reinige du mich von all dem Unrat, der da nicht reingehört. Und gib mir ein neues Leben. Und gib mir deinen Heiligen Geist, der mich reich macht. Ich möchte dir von nun an nachfolgen. Du sollst mein Baumeister sein, mein Herr. Der mich führt, der mich leitet. Danke, Jesus. Und Jesus, ich möchte dich bitten für uns alle, die wir dieses Fundament bereits in unserem Leben haben. und trotzdem den Eindruck haben, irgendwo, es kracht immer wieder ein. Vielleicht haben wir auf das Fundament wieder Sand draufgekippt. Oder es sind einfach so viele Dinge noch da, von denen wir noch gar nicht gelöst wurden. Wir sind neu Menschen geworden, wir sind erlöst, wir sind bekehrt. Aber da gibt es noch so viel Knechtschaft, so viel Angst. Und ich bitte dich, dass du jetzt in unser Leben reinkommst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und uns erfüllst mit deiner Kraft. Du hast uns keinen Geist der Knechtschaft gegeben, Vater, sondern einen Geist der Sohnschaft, der uns die Angst wegnehmen möchte. Die Angst wegnehmen möchte, dass wir nicht in der Lage sind, oder die Lüge wegnehmen will, diese Lüge einfach wegnehmen will, die uns immer wieder sagt, ich schaffe das nicht. Sondern du hast etwas in unser Leben reingelegt. Und jeder ist in dieser Lage, auf das Fundament aufzubauen. Und ich möchte dich bitten, dass wir erfüllt sind wieder neu von dieser Kraft. Wenn du sogar sagst, werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in mein Reich kommen, dann ist es eine kinderleichte Sache. Und ich möchte dich für diejenigen unter uns bitten, die das einfach auch schon ein paar Mal durchgemacht haben, aber die einfach sagen, ich komme hier nicht weiter, dass sie den Mut haben, sich jemand anzuvertrauen, hier vielleicht nachher zum Gebet zu kommen, einfach Gespräch zu suchen mit einem Seelsorgemitarbeiter oder sich jemanden anzuvertrauen. Herr, es kann einfach nicht sein, dass wir das hier lehren und es gibt hier Menschen, die sagen, sorry, das passt nicht. Sondern dein Wort ist die Wahrheit. Und ich bitte dich, dass wir diese Wahrheit erleben und diese Wahrheit wird uns frei machen. Danke, Jesus. Danke, dass wir in einer Generation stehen, wo wir Verantwortung wieder neu übernehmen dürfen für unser Leben. Und dass du uns alles mit auf den Weg gegeben hast, dass das passieren kann. Alles. Und dafür danke ich dir. Und jetzt lass uns einfach das nochmal ein bisschen verarbeiten, indem wir Gott anbeten. Antworte ihm einfach darauf. Und lass dich einfach segnen von ihm.